Da der WM-Pokal sehr wertvoll ist, müssen ihn die Weltmeister nach der Feier wieder zurückgeben. Um dennoch ein Andenken an die Errungenschaft zu haben, bekommt Spieler jedoch eine vergoldete Nachbildung der Trophäe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo auf seinen WM-Pokal hoffen Mike fucking Werner.
Moin auch von meiner Seite. Was?
Oder soll ich dich Tim Payne nennen?
Ja, oder nenn mich Tim Payne. Ist eigentlich ein guter Fakt, den wir zu Anfang bekommen, weil ich wollte auch ein bisschen über WM reden. Mhm. Ich muss sagen, der Zug ist für uns ja auch noch nicht abgefahren. Also, ich sag mal, in 12 Jahren bin ich 35, 36, du bist 35.
Mhm. Ich bin Torwart, heißt, man sieht ja, man kann auch mit 40 noch zur WM.
Also, der Traum ist noch nicht aus. Ja, aber wie sieht's denn bei dir aus mit WM-Stimmung?
Ich habe dir ja gestern geschrieben, sie kommt langsam, weil jetzt werden ja so 2014er Highlights, 2010er Highlights werden dir die ganze Zeit reingespült und ich kann mich nicht davon freimachen, dass es jetzt warm wird, dass jetzt so ein großes Fußballturnier ansteht. Ich glaube aber, sobald ich dann diese halb leeren Stadien mit diesen halben Kunstrasen da in den USA sehe, ist die Stimmung auch schnell wieder weg. Aber so diese anfängliche Euphorie habe ich zumindest in Teilen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, doch sehr ähnlich. Also bei mir ist so das Problem, dass ich diesen ganzen Zirkus drumherum nicht ausblenden kann oder auch nicht ausblenden will. Also diese ganze Instrumentalisierung durch FIFA und auch durch MAGA und so, da stehe ich überhaupt nicht hinter, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und wenn ich konsequent wäre, ich habe Katar boykottiert, müsste ich auch das jetzt boykottieren. Also das ist ein Gastgeberland, ein anderes Land angreift, was aber an der WM teilnimmt und dann das Land nicht ins eigene Land lässt und da nicht übernachten lässt, das kann eigentlich nicht sein. Aber ich kriege natürlich auch diese Highlight-Videos alle rein und das holt mich natürlich dann auch ab, weil ich habe jetzt seit Russland keine WM mehr geguckt. Das ist jetzt 8 Jahre her, da war ich 15. Also ich hätte jetzt schon mal Bock, wieder eine WM zu gucken, aber die machen es einem halt auch echt schwer.
Ja, wir hatten ja seit 8 Jahren auch keine mehr im Sommer.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Also, weil dieses Gebakel da in Katar, das war scheiße. Also war halt so, weil es im Winter war, weil alles drumherum. Und jetzt, das Einzige, was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist halt, dass nicht nur die USA dabei ist, die natürlich irgendwie Hauptgastgeber sind, aber vor allem Mexiko, aber auch Kanada, die, glaube ich, so eine ganz eigene Fußballnationen sind und die man auch nochmal ganz klar davon abtrennen muss. Und auf diese Spiele freue ich mich viel eher, also auf das Aztekenstadion in Mexico City, auf, ich weiß gar nicht, was es da für Stadien in Kanada gibt, aber diese sind halt geiler und alles Tote dann irgendwo im Vorort von New Jersey, da können sie sich gerne 200€ Bahntickets für ausdenken.
Ja, es juckt halt dann auch irgendwo keinen. Ich habe gar nicht geguckt, wer spielt denn alles in Mexiko und Kanada, also bis auf obviously Kanada und Mexiko. Mhm. Ich weiß, der Iran spielt alles in den USA, das haben sie ja schon,
aber ist
ja
schon bekannt. Ja, haben Trainingslager in Mexiko gemacht.
Ja, Tijuana.
Nach USA wollten.
Ja, und nicht durften. Also, sie durften ja offiziell jetzt auch. Ja, ich habe kein Visum für Übernachtung bekommen.
Dass sich der Präsident hinstellt und sagt, ja, ich kann für die Sicherheit nicht garantieren. Ey, Junge, du bist das oberste Haupt. Also wenn du willst, kannst du es.
Das ist deine Aufgabe als Gastgeber.
Ja, ist das... Oh, ja, anderes Thema.
Ja, anderes Thema. Ich sag, wie es ist. Oder ich frag dich erstmal, was ist denn der beste WM-Song für dich persönlich?
Oh, schwer. Also, Waka Waka, ich zähle das mal ein bisschen auf. Waka Waka ist natürlich krank. Waving Flag ist auch krank. Was gab's noch? Ich bin wirklich schlecht mit Songnamen. Wenn ich sie höre, dann kann ich sie so mitmachen, aber ich kann weder Interpreten noch Songnamen irgendwie gut. Ich würde jetzt aber aus dem Stegreif, glaube ich, Waving Flag sagen, weil das ist so, das ist einmal ein
das Lied, 2010, was mich immer abholt. Ne? Ja. Für mich ist es We Are One von Pitbull zu WM 2014. Mm. Das ist der, für mich, der beste WM-Song. Ich glaube, 2006 ist ja Zeit, dass sich was dreht, ne?
Ja.
Da singen wir auch in Braunschweig in der Kurve auf die Melodie.
Stimmt.
Die Melodie, ich finde es okay, aber 2006 haben wir leider auch verpasst. Ich habe da letztens eine Doku drüber gesehen. Waren wir jetzt jung für, ne? Wenn man da wirklich so 8, 9, 10, 11 Jahre gewesen wäre oder vielleicht sogar 16 oder so, ich glaube, das wäre nochmal ein ganz anderes Highlight gewesen.
Hast du dir die Sommermärchen-Doku angeguckt?
Nee, es war so von einer Sportschau auf YouTube, so eine halbe Stunde.
Aber
haben die jetzt rausgebracht.
Mir wird hier die ganze Zeit die Sommermärchen vorgeschlagen. Vom ZDF war es, glaube ich. Da muss ich mal gucken, ob ich mir das noch angucke, weil irgendwie, ich höre immer von der 2.6er WM, aber es interessiert mich auch irgendwie nicht. Weißt du, weil das ist so ein vergangenes Turnier, zu dem ich keine Verbindung habe. Also wenn sie so eine 2.10er, 2.14er WM rausbringen, dann würde ich sie mir angucken. Und das haben sie, glaube ich, schon mal gemacht, wo sie da mit Chris Kramer dann beim alten, bei dem alten Hotel waren und so, und der dann so ein paar Geschichten erzählt hat, wie er da irgendwie Gitarre gespielt hat, besoffen nach dem ersten Sieg. Ich habe zu 2.6 keine richtige Verbindung halt.
Es war halt zu früh. Es muss krass gewesen sein, es war halt zu früh. Ich war da 4 Jahre alt und ich kann mich da an nichts erinnern. Und du warst ja noch jünger. Also
ja, wir haben ja die EM so miterlebt und da war Deutschland schon im Fieber und das dann nochmal auf kontinentaler Ebene oder auf internationaler Ebene ist, kann man sich nur vorstellen, jeder, der es miterlebt hat, mein Glückwunsch. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch nochmal irgendwie die Chance kriegen, neben Katar uns irgendwie mal durchzusetzen.
Doch, ich glaube schon. Also es kommen ja immer die gleichen 4 Länder in Frage, da das Ding ja auch rotieren muss. Genau. Also du hast ja einen Kontinent, dann den anderen. Deshalb werden wir die USA und noch ein paar Mal sehen, weil wer in CONCACAF kann denn noch eine WM ausrichten.
Stimmt.
Und in Europa sind wir da bestimmt auch irgendwann nochmal dran. Ich glaube, England wird nochmal vor uns kommen.
Ist England nicht schon, oder die haben die EM bekommen.
Die
haben
die EM, glaube ich.
2028 oder so, ja. Keine Ahnung. Ja genau, wir machen einfach eine Abstimmung, wie so das Stimmungsbarometer ist für WM. Also einfach mal kurz runtergucken und dann einmal abstimmen. Und wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr auch direkt mal einen Kommentar schreiben. Entweder, weil wir haben ja noch ein paar Folgen in Planung, in Hinterhand. Entweder A, mit eurem Dorfverein Wappen in der Nähe eines Dorfes, welches ihr unterstützt. Weil wir wollen wieder Wappen ranken. Und eure Wappen ranken haben wir letztes Jahr schon gemacht, kam sehr, sehr gut an. Haben wir diesmal wieder Bock, haben glaube ich schon 3, 4 bekommen. Da gerne noch ein bisschen nachlegen. Auch gerne auf Insta, 100% Podcast. Oder, kann man auch beides machen, gerne eine Frage stellen zu uns, zur WM, zur nächsten Saison, zu dieser Saison, scheißegal, Fragen sind immer gut, Fragen werden gerne beantwortet hier im Podcast. Und, was man ja auch sagen muss, in dieser Größe, in der wir uns podcasttechnisch befinden, ist die Chance fast 100%, dass diese Frage auch beantwortet wird.
Ja, es kann also natürlich sein, dass wir sie schon hatten irgendwann. Dann,
das stimmt.
Dann wird es vielleicht eine Kurzform. Ansonsten, genau. Stimmungsbarometer klingt für mich auch wie USA, Viertelpause, make some noise und dann Kisscam noch dazu. es wird herrlich auf jeden Fall. Ich glaube, da werden einige Peinlichkeiten entstehen. Aber wir wollen ja nochmal auf die zweite Liga zurückblicken. Heute ist der erste Teil unseres Zweitliga-Rückblicks. Den emotionalen, den gab es ja schon letzte Woche. Jetzt klingelt es hier gerade, perfekt. Jetzt kann ich nicht raus. Wir wollen heute auf die ersten 9 Teams zurückblicken. Wir haben von Aufsteiger bis Absteiger und alles zwischendrin eigentlich alles dabei. Mhm. So ein bisschen nach Gefühl. Ich habe jetzt ein paar grobe Statistiken rausgeschrieben. Aber wir haben auch 34 Spieltage zugeguckt und am Ende wollen wir noch eine Schulnote geben für jeden.
Mhm.
Und ich frage dich einfach mal, mit wem möchtest du starten?
Ich würde einfach mal bunt irgendwie in die Mitte stechen und da wäre ich jetzt gerade bei Kiel.
Ja, also ich finde, die Mitte ist irgendwie am schwierigsten zu behandeln.
Weil, okay, wir können auch woanders
anfangen. Nein, wir fangen gleich mal mit Kiel an. Jetzt hast du es ja gesagt.
Na gut.
Kiel
dann,
insgesamt schon enttäuschend, ne? Also als Bundesliga-Absteiger, wir hatten sie auch eigentlich recht hoch im Kurs. Und
haben eigentlich ja auch viel halten können, was aus der Bundesliga mit runterkam, fand ich.
Ja, vor allem Machino haben sie halt verloren. Der tat natürlich richtig weh. Dazu hattest du natürlich einen Bernhardsson, der viel verletzt war.
Trotzdem auf 21 Spiele gekommen.
Ja, aber halt eine Mannschaft, mit der wir lange nicht so richtig was anfangen konnten, weil sie unter Rapp doch irgendwie recht profil- und antriebslos daherkam. Also ich konnte dir lange nicht sagen, für was sie wirklich stehen. Und ja, das hat sich dann auch irgendwie in den beiden Runden, sowohl in Hinrunde als auch Rückrunde, wiedergespiegelt. Also sie haben 20 Punkte in der Hinrunde geholt und 21 Punkte in der Rückrunde, wobei davon, glaube ich, 16 Punkte unter Tim Walter kamen. Also man wäre, glaube ich, richtig unten reingeschlittert, hätte man diese Reißleine nicht gezogen.
Ja, man ist ja auch eigentlich unten reingeschlittert und hat sich dann irgendwann dafür entschieden, diese Reißleine zu ziehen, wie du gerade schon meintest. Man hat Rapp entlassen, man hat Tim Walter geholt, was ich zum Zeitpunkt der Entlassung und die beiden Spiele, die danach kamen, sehr, sehr schwierig fand, weil Tim Walter ja auch für einen sehr eigensinnigen Fußball steht. Man möchte viel den Ball haben, man möchte viel den Ball auch zirkulieren haben. Was man aber sagen muss, dass er es wirklich geschafft hat, dann auch so einen kleinen Break reinzukriegen. Also er hat nicht dieses 80% Ballbesitz und Gegner drücken gespielt, sondern er hat es dann auch mal geschafft, mit schnelleren Tempoverschärfungen in die Tiefe zu kommen, was Kiel lange gefehlt hat. Man hat aber dann auch immer noch gute Ballbesitzphasen gesehen. Man hat auch Timo Weiner zurück ins Tor geholt, der, wie er, glaube ich, damals meinte, emotional ultra wichtig ist für die Mannschaft, was man, finde ich, auch gemerkt hat, der auch sehr, sehr profitiert hat vom Trainerwechsel. Und da muss man sagen, dass der Fußball recht schnell Früchte trug. Ja, auch den Klassenerhalt drei Spieltage vor Ende sicher machen konnte und sie dadurch dann durch den Abstieg bewahrt hat. Jetzt so ein bisschen auf die nächste Saison zu gucken, man hat sich jetzt dafür entschieden, mit Walter weiterzumachen, ist für mich
verständlich.
Also hat gute Argumente geliefert, spielt einen guten Fußball. Ich glaube schon, dass man da schon einen guten Aderlass haben wird in Kiel, weil man das auch irgendwie braucht, man, glaube ich, auch sich neu aufbauen möchte. Aber an sich sehe ich Kiel dann doch ein bisschen positiver als in dieser Saison. Also ich kann jetzt mit Kiel wieder mehr anfangen.
Trotzdem ich gehe voll mit. Also ich würde auch sagen, dass Walter da wieder Struktur und Profil reingebracht hat. Ich weiß jetzt, für was sie stehen wollen, was halt auch der Trainer mit sich bringt. Der hat halt einen klaren Plan, wie er es machen will. Die Defensive war das ganze Jahr über eigentlich recht solide. Sie haben 9-0 gespielt. Meiner Meinung nach sind sie auch nie unter die Räder gekommen. Kann mich jetzt zumindest spontan an kein Spiel erinnern. Offensiv war halt wirklich mau. Also sie haben halt die 15 meisten Tore geschossen, also die viertwenigsten. Und auch bei der Chancenkreierung waren sie halt wirklich unteres Mittelfeld, wenn überhaupt. Also sie haben die wenigsten Schüsse aufs Tor pro Spiel gehabt, 13 dabei Großchancen. Das sind halt dann Statistiken, die halt für Abstiegskampf sprechen. Allerdings glaube ich auch, dass die Qualität da ist und dass man ein Fundament hat, auf dem man aufbauen kann, dass man dann nächstes Jahr dazulegt. Und mit dem fitten Bernhardsson, wenn er bleibt, kann man da, glaube ich, noch mehr reißen, weil der hat echt in seiner kurzen Zeit 9 Assists gespielt. Das haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, Vanicek hat noch mehr Assists, aber viele, und Rese noch, viel mehr fallen mir aber gar nicht ein.
Ich kann mir fast noch Rigota vorstellen. Ich finde, der spielt auch immer so under the radar, so eine 10-11 Assist-Saison. Stimme ich aber zu. Ich glaube, Phil Harris wird gehen, weil ich finde, der zeigt genug, dass er wenig braucht, um viel zu machen. Hat ja auch dann Kiel maßgeblich mit rausmanövriert. Trotzdem muss man jetzt die Saison bewerten und ich komme nicht darum, dass es halt dann doch irgendwo eine verkorkste Saison war. Mit einem versöhnlichen Abschluss. Und deswegen gebe ich eine 4. Also bei mir werden sie versetzt, aber halt auch dann mit so einem kleinen Makel.
Ja, wer als Absteiger so lange so tief im Abstiegskampf steckt, vor allem hätten sie dieses Spiel in Düsseldorf nicht gewonnen, dann wäre es richtig eklig geworden. Deshalb gehe ich auch mit einer 4 mit.
Alles klar. Dann willst du dir einen Verein aussuchen?
Ja, wir gehen gleich ganz nach oben. Wir gehen zu Schalke 04. Das war wilder Ritt auf jeden Fall, hat man nicht kommen sehen. Und Miron Muslic kann man schon als Trainer der Saison bezeichnen. Der kam aus dem Nichts, hatte am Anfang einen ganz klaren Plan von, wir spielen hier wenig Fußball, wir arbeiten den Gegner einfach tot, wir pressen extrem hoch, stehen hinten sehr sicher, brauchen vorne wenig, gewinnen das Spiel 1-0. Und damit hat man so ein bisschen dann die Hinrunde bestritten, hatte sehr, sehr starke 37 Punkte. Hätte man in Braunschweig noch auf die 40 kommen können, das wäre dann, glaube ich, Zweitliga-Rekord gewesen. Und dann hätten sie eingestellt, weil den haben wir noch. Meiner Meinung, glaube ich, ne? Und
ich weiß gar nicht.
Ja, in der Rückrunde hat man hat dann in der Winterpause schon analysiert und gesagt, es ist schon sehr viel für uns gelaufen in der Hinrunde. Wir müssen uns da ein bisschen umstellen, hat dann vor allem offensiv richtig nachgelegt mit Dzeko, Uschich und Ljubicic und hat dann so ein bisschen auch den Spielstil angepasst, dass man hin, also weg von dieser absolut brutalen Defensive hin zu einer etwas offeneren Spielgestaltung ist. Da hat man halt natürlich auch ein, zwei Gegentore mehr in Kauf genommen. Dafür war es offensiv dann aber, fand ich, auch besser.
Ja, man hat sich ja, obwohl man auf Platz 1 war, finde ich, hat man so am Ende der Hinrunde noch gemerkt, dass jetzt auch Mannschaften so einen Weg gefunden haben, wie man Schalke dann noch bespielen kann. Und dann hat ja Schalke auch einfach, oder mit Miron Muslic, dann später auch auf Viererkette umgestellt, was auch seine ein, zwei Spiele gebraucht hat, dann aber auch immer besser gegriffen hat. Und der neue Spielstil, ja, steht Schalke fast noch besser, weil sie können diese starke Defensive mit einem gewissen Pressing als auch dann mit Ballbesitzphasen ganz gut füllen. Hinten in Verteidigung, Kartic und Kurucay, Wahnsinn. Dahinter ein Ayhan, der das auch super macht. Ich freue mich jetzt einfach, dass man Kurucay in der ersten Liga sieht, weil ich finde, der hat da schon lange hingehört, weil ich der einfach, der spielt seit 4 Jahren oder so als Linksverteidiger, als linker Innenverteidiger, obwohl er Rechtsfuß ist und man sieht es einfach nicht, weil er einfach so stark beidfüßig ist und auch einfach einen gewissen Drive nach vorne bringt. Und wie du meinst, man hat einfach schnell reagiert, man hat gut reagiert, sowohl auf dem Transfermarkt als dann auch taktisch. Und so ist man dann auch irgendwo ungefährdet, aber völlig verdient halt aufgestiegen und Meister geworden.
Ja, wenn man die Defensive sich nochmal anguckt, kann man sagen, Karius hat eine Bombensaison gespielt, würde ich aber ja vor allem an die Jungs davor geben, weil sie sind das beste Team im Pressing, also hohe Ballgewinne, da haben sie die meisten erzielt. Und Karius hat die meiste Zeit gespielt, ist der Torwart mit den wenigsten Paraden pro Spiel. Das heißt natürlich, dass der Gegner gar nicht erst in die Situation kommt, aufs Tor zu schießen, was natürlich ein guter Verdienst der Reihen davor ist. Trotzdem hat Karius auch einige Spiele dann doch nochmal festgehalten, vor allem in der Hinrunde war er richtig stark, fand ich. Und offensiv ist es auf jeden Fall besser geworden, was Schalke auch geschafft hat. Das ist ein sehr großer Verdienst von Baumann und Muslic, dass man dieses emotionale Pulverfass unter Kontrolle hatte. Also es gab meiner Meinung nach keine Skandale, ich kann mich an keine erinnern.
Und wenn, dann hat man sie nicht an die Öffentlichkeit getragen.
Ja, und wenn es mal dann kleinere Differenzen oder Probleme gab, dann konnte Muslic das auch einfach mit seiner Art und Weise immer lösen. Da ist er einfach sehr gut, was Pressearbeit angeht. Das macht er perfekt,
finde ich. Wahnsinnig, ja.
Also der holt dich ja komplett ab. Also
Ich habe mir ja nur die, oder was heißt nur, ich habe mir ja die PK nach dem Braunschweig-Spiel angeguckt und wie er über Lars Konetka geredet hat, das hat sich angehört, als hätte er da Pep Guardiola neben sich sitzen. Also ein unglaublich kranker Menschenfänger, dem man das auch einfach Wort für Wort abkauft, dass der sich wirklich mit Schalke identifiziert. Dann aber auch halt immer in diese, also ich finde, er drückt genau die Knöpfe, die man drücken muss, auch in diesem Bereich. Also er schafft es immer in diese Malocher-Mentalität, nicht auf so eine nervige Art und Weise zu appellieren, aber trotzdem auf dieses, wir sind sehr dankbar, wir müssen weiter arbeiten, wir müssen bei uns bleiben. Also es ist einfach sehr, sehr nahbar. Und wie man es geschafft hat, nach der schlechtesten Saison Schalkes überhaupt, das Ding einfach zu einer, weiß nicht, grünen Blumenwiese zu machen, wo wirklich einfach, weiß nicht, Bambi und Hasen rumlaufen, weil da so viel Ruhe entsteht, ist wahnsinnig. Und es gibt nur eine Note für Schalke und das ist eine 1. 1 plus kann man wahrscheinlich auch geben.
Ich gebe
keine Plus.
Doch, ich gebe die 1 plus, weil 70 Punkte, ich kann mich an keinen Meister oder lang keinen mehr erinnern, der so viele Punkte hatte als Meister. Also in den letzten Jahren haben auch immer so 64, 65 gefühlt gereicht und jetzt mit 70 hat man natürlich ein bisschen überperformt, auch statistisch, aber das spricht dann ja auch in dem Fall vielleicht irgendwo für die Qualität, weil man halt auch recht wenig, vor allem in der Hinrunde hatte man wenig Ballbesitz, hat dann trotzdem viele Abschlüsse generiert. Souverän, immer auf dem Aufstiegsplatz gewesen. Ja, 1 plus für mich. Was willst du noch mehr machen?
Ja, stimme ich dir zu.
Und was ich noch sagen wollte, Spieler der Saison, wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ein Elfhausi würde ich einfach noch mal reinwerfen, was der für einen Impact hatte aufs Spiel und ein Karaman natürlich auch, aber Elfhausi hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das wollte ich auf jeden Fall noch mal nennen als Spieler, der für das Gerüst auch noch mal sehr wichtig war.
Ja, stimme ich dir zu. Ich würde, glaube ich, von Schalke zu ihren Freunden gehen.
Das ist Nürnberg.
Mhm.
Ich kenne mich aus.
Ja, bin ich sehr stolz auf dich, dass du diese kleine Fanfreundschaft kennst. Nürnberg ist für mich auch nach der Saison irgendwie schwer zu greifen, weil man kam irgendwie nie so richtig in den Rhythmus rein, auch einfach konstant zu punkten, konstant Leistung zu liefern, konstant auch ein Spielsystem zu entwickeln. Und ich finde, was das am besten zusammengefasst hat, ist, wie man nach der Hinrunde auf Transfers geblickt hat. Also ein Telalovic hat man ausgeliehen an Bielefeld. Man hat Stepanov aufgelöst, die Leihe. Man hat, hieß der Mustafa, der Flügelspieler, den man zurück zu Straßburg gebracht hat.
Ich sag mal, Biron.
Bestimmt Biron hatte man auch noch.
Wo ist was mit dem passiert?
Der hat dann keine Rolle mehr gespielt. Es sind einfach so viele Missverständnisse vielleicht, aber man hat vielleicht auch von Spielern, die eine Eingewöhnungszeit brauchten, zu viel, zu schnell erwartet.
Ja, ich glaube, bei Stepanov vor allem, wenn er sein erstes Herrenjahr spielt, musst du ihn vielleicht auch langsam ranführen.
Der ist 17.
Ja, es kann nicht jeder.
Darf man nicht vergessen.
So. Es kann nicht jeder ein Ziemers sein, der da reinkommt und gleich 12 Buden macht. Ali Soma war so jemand aus der Serie C. Von Albino Leffe, glaube ich. Nie gehört den Verein. Aber er hat eine 14-4 Saison gespielt. Just waren als zweite Offensivkraft mit 7 Toren, 8 Vorlagen. Du hast die Konstanz angesprochen. Also wenn man so den Graph der Saison hat in Nürnberg, der ist erstmal im negativen Bereich. Man ist ja so schlecht reingestartet mit dem Pokal aus in Pirmasens auch. Oder Elatis.
Stimmt, ja.
Pirmasens war das, ne? Pirmasens oder Elatissen, irgendwas Blaues. Und irgendein Verein, der da immer mit.
Ich glaube Elatissen.
Dann hat man sich ja gefangen. Das hat dann auch noch zu einer soliden Hinrunde gereicht. 22 Punkte, Rückrunde war dann 24 Punkte, das ist auch solide. Aber durch die Bank weg, jede einzelne Statistik ist Durchschnitt. Also ist nichts Verwerfliches, aber für die Nürnberger Ansprüche, glaube ich, zu wenig. Und ich warte darauf, dass das mal so eine Konstanz einsetzt, weil die hatten sie spielübergreifend nicht, aber auch innerhalb der Spiele gab es meistens zwei Halbzeiten, dass man entweder die erste Halbzeit richtig gut war, die zweite dann gar nicht oder andersrum. Das ist ein großes Problem, was du halt auch hast, wenn du junge Spieler hast, die fluktuieren halt in ihrer Leistung auch. Also das schwankt dann mal etwas mehr als bei erfahrenen Spielern. Ich glaube, das muss man dann auch irgendwo in Kauf nehmen, aber ja, du musst halt den nächsten Schritt machen. Das wird aber wieder schwierig, wenn du dann wieder deine vielversprechendsten Talente abgeben musst.
Ja, um da jetzt mal drauf zu gucken, ich glaube, ein Julian Justwan hat genug gezeigt, um sich vielleicht für Höheres zu empfehlen. Ich glaube auch, für einen Jan Reichert könnte es eng werden, den zu halten. Fabio Gruber, Lochoschwili, beides ganz, ganz tolle Innenverteidiger.
Jemals
Ali Soma.
Ja. Jemals wird zu Freiburg wieder zurück.
Stimmt. Ali Soma, 14 Buden in der Premierensaison, spricht dann auch schnell mal Interessenten an. Tom Bark hat man ja schon verloren, mein Junge, der zu Paderborn gewechselt ist. Ich wusste, dass der Erstliga-Qualität hat, habe ich von vornherein gesagt. Wirst du sehen.
Werden wir sehen, ich fand ihn enttäuschend in der Saison. Also er hat natürlich was gezeigt, dass Paderborn ihn geholt hat, aber ich habe mir mehr erwartet, nachdem du da so groß angekündigt hast.
Ja, man muss auch irgendwo sagen, ich bin halt 22-jähriger Student, der sich nur halbtags mit dem ganzen Thema auseinandersetzt. Aber trotzdem, ich verspreche mir von Tom Bark eine Weltkarriere noch. Jetzt muss ich mir eigentlich ein Paderborn-Tom Bark-Trikot kaufen, um das Ganze noch perfekt zu machen.
Noch das zweite Paderborn-Trikot?
Noch das zweite Paderborn-Trikot. Nein, aber an sich, ja, also was Nürnberg einfach in einem Wort zusammenfasst, ist halt Inkonstanz. In allen Ebenen, von Mannschaft über Halbzeiten, über auch Trainer und Trainerentscheidungen, genauso wie Transfers.
Am Ende Trainer ist ja konstant geblieben.
Dann würde ich sagen, ja.
Ja, Trainer
Weiß
ist
ich, ich,
konstant, aber
aber ich
ich
finde,
weiß
ich
immer nicht, ob er
finde,
der Richtige ist.
ja, genau, und ich finde, Miro Klose ist auch inkonstant in seinen Taktiken. Also, checkst du? Ich wusste nicht, dass man als Trainer inkonstant sein kann, aber irgendwie wirkt er so für mich.
Checkst du? Ja. Ja. Ist halt, ich finde diese ganzen Mittelfeldmannschaften finde ich immer sehr schwer zu
Schwierig.
analysieren. Fällt mir immer, also, weil du
Ja.
kannst für, also du findest immer Pro und Contra. Sie haben natürlich auch irgendwo diese Einzelspielerqualität gehabt. Phasenweise sieht das auch mit Ball gut aus. Dann hast du aber auch wieder Spiele, wo gar nichts läuft, wo du, also in Berlin zum Beispiel haben sie ja gewonnen, aber eigentlich lief da ja wenig zusammen.
Ja.
Und sie haben in Berlin gewonnen, ne? Nicht, dass ich hier Mist erzähle, aber das war auf
Sie haben
jeden
auf
Fall ein
jeden Fall
Spiel
mit dem ersten,
mit dem
ersten.
ersten, das erste Ding war auf jeden Fall gleich drin.
Nee, ich glaube, war es nicht andersrum? Ich gucke, ja, sie haben verloren, genau.
Also sie haben verloren, aber sind
Sie waren sehr schlecht
1-1
auch.
in die Pause gegangen
Ja, mit dem ersten Abschluss
Flanke von der
aufs
Hitz.
Tor.
Ich bin ich sehr
Genau.
überzeugt von, da kann ich mich noch dran erinnern.
Auf Tom Bark.
Ja, genau, deshalb geht auch zu Paderborn. Ja,
Nein, aber.
du musst irgendwie versuchen, deine Talente zu halten oder deine Leistungsträger, was schwer genug wird. Und ja, wenn die gehen, musst du halt wieder adäquat ersetzen.
Und
Und Nürnberg
vielleicht.
ist ein Verein, der finanziell jetzt auch nicht auf Rosen gebettet ist. Ich sehe Nürnberg wieder nächstes Jahr genau da, wo sie jetzt sind.
Ich glaube es auch. Ich kann mir fast. Also, wir machen natürlich jetzt Prognosen, ohne noch in meisten Fällen einen Transfer gesehen zu haben. Aber wenn dann, weiß ich nicht, Julian Just war ein gestandener Zweitligaspieler mit dem Zweit-, also mit einem Spieler aus der zweiten polnischen Liga wieder ersetzt wird, weil der irgendwie gute Statistiken aufzuweisen hat. Es wird immer schwer. Also klar, ich finde es auch geil, wenn man solche Spieler in der zweiten Liga sieht, weil die haben irgendwie immer geile Geschichten. Aber die brauchen natürlich auch immer so ein bisschen Anlaufzeit. Und keiner verbietet euch, auch mal einen Zweit- oder Drittligaspieler zu holen oder aus der ersten Liga wen auszuleihen.
Da haben sie
Also,
doch, Tom Bark.
Tom, ja, gut. Aber so im Endeffekt finde ich irgendwie die Nürnberger Saison leicht enttäuschend, deswegen gebe ich eine 3-.
Ja, hast eine gute Note. Ja, da gehe ich mit. Bis jetzt sind wir da sehr deckungsgleich
Nachmacher.
unterwegs. Ja, soll ich eine 3 geben? Kann man eine 3 geben? Gebe ich eine 3.
Nein, also. Ich habe irgendwie mehr von Nürnberg am Anfang der Saison erwartet, weil sie auch irgendwie geil und jung wirkten. Aber es ist halt überhaupt nicht aufgegangen. Oder zu selten aufgegangen.
Naja, okay.
Gut.
Lass uns mal weiterschauen. Sind wir schon bei uns angekommen jetzt?
Ja, warum nicht?
Ja, muss ja auch gemacht werden.
Soll ich mal kurz meine fünf, also jetzt Braunschweig habe ich mir nicht viele Stichpunkte gemacht, weil ich kenne die Truppe. Und ich habe mir fünf Stichpunkte aufgeschrieben und ich würde sie dir einfach vorlesen und du sagst dann, ob du da d'accord gehst oder nicht.
Ja, mach mal.
Okay. Backhaus, neuer junger, schlechter Kader. Glück mit Conte, dass die Entwicklung gepasst hat. Glück mit Konnetka, dass der Trainer gepasst hat. Glück mit dem Klassenhalt, dass drei Leute schlechter waren.
Also ich höre raus, der Klassenerhalt und die Saison war glücklich.
Ja.
Ja, der Klassenerhalt war durchaus glücklich. Kann man, denke ich, so festhalten. Wir haben mit Backhaus halt einen Trainer bekommen. Das war ein Experiment. Das ist, finde ich, krachend gescheitert. Wurde eigentlich auch zu spät beendet. Du hättest es eigentlich im Oktober beenden müssen, als es diese 12-Spiele-Ein-Sieg-Serie gab, wo du nur einmal in Düsseldorf gewonnen hast. Und das hat dann gereicht, um bis April weiterzumachen. Gut, es gab dann noch die Dezember-Serie, wo Chris Conte aufgedreht hat. Dann hatten wir diese katastrophale, also wirklich katastrophale Winterpause. Da habe ich noch nie erlebt. Ich finde es war unprofessionell,
Ja.
dass du sagst, du bleibst in Braunschweig. Das hast du die letzten Jahre auch gemacht, okay. Und dann kommt der Wintereinbruch und dann beschwerst du dich, dass der VfL Bochum dein Testspiel absagt und Bochum fliegt spontan weg und du selber bleibst aber da. Warum fliegen wir nicht auch weg? Und dann ging natürlich die Köhler-Saga los, der halbe Umbruch im Winter, sodass wir dann ohne Vorbereitung Mit einem neuen Kader, mit vielen Paniktransfers, die nicht bereit waren oder nicht gepasst haben, in die Rückrunde gegangen sind, wo wir erstmal richtig Probleme hatten. Also 3-0 gegen Magdeburg auf die Fresse bekommen, dann in Überzahl 100 Minuten in Fürth 0-0 gespielt und ja, die Rückrunde war überhaupt nicht gut. Es gab dann den Trainerwechsel, wo es dann ja zum Glück gepasst hat. Aber da meintest du ja auch zu mir vor ein paar Tagen, es fehlt die übergeordnete Strategie. Was ist denn jetzt der Fußball, für den wir stehen wollen? Du hattest vorher mit Schiele und Scherning so Defensivspezialisten, die auf Umschalten setzen. Dann hattest du mit Backhaus Pressingfußball. Jetzt hast du mit Kornetka, ich würde mal sagen, Typ kontrollierter Ballbesitz.
Mhm.
Also entweder du hast eine Grundidee und holst dann dafür Trainer und dann baust du darauf auf, oder du wechselst halt jedes Mal den Trainer, holst komplett was Neues rein, der Kader passt dann nicht mehr dazu. Also das Problem, was wir zum Beispiel bei Hertha oft kritisieren oder kritisiert haben, das haben wir genau auch so. Kornetka gefällt mir eigentlich sehr gut, wurde jetzt aber auch viel in den Pragmatismus gezwungen in den letzten Wochen, weil es einfach, du brauchtest halt Ergebnisse.
Ja, zeigt aber, finde ich, auch eine Qualität von einem Trainer, der nicht auf Biegen und Brechen bei einem System festhalten muss, auch eine kleine Spitze hier gegen Heiner Backhaus, sondern sich auch anpassen kann, sich auch spielerisch anpassen kann. Wenn man beispielsweise sieht, wir hatten war das Hertha, wo wir 1-1 gespielt haben, ich glaube 70% Ballbesitz, und dann eine Woche später haben wir in Lautern 8% Ballbesitz gehabt und 3 Schüsse aufs Tor und haben irgendwie gewonnen. Also zeigt auch irgendwo eine Qualität von dem Trainer. Man hat jetzt auch aus Kreisen gehört, dass er ein sehr, sehr, also ich habe es ja selber mitbekommen, er ist ein sehr, sehr guter Redner. Er kann dir viel gut verkaufen, was auch wichtig ist, glaube ich, für Transfers, dass der dir einfach eine schmackhafte Zukunft geben kann bei Braunschweig. Ich gehe aber voll mit. Man hat wieder auf sehr, sehr vielen Ebenen gepennt. Also man ist sehenden Auges schon im Sommer in dieses Messer reingelaufen, dass wir keinen Ryan Philipp mehr haben, der dir 15 Scorer gemacht hat, hat versucht, das mit irgendwie, also mit Yadimchi aufzufangen, der seine erste Zweitligasaison hatte. Dann hatte man Glück, dass sich Chris Conte zu einem sehr guten Spieler entwickelt hat. Das ist einfach so, weil jeder, der Chris Conte in der ersten Saison bei Braunschweig gesehen hat, der konnte gar kein Fußball spielen. Das war halt eher der 100 Meter Sprinter und alles andere war schwierig, hat dann da damals diese dumme rote Karte gegen Nürnberg sich geholt, wo er dann völlig verbrannt war. Da hatten wir einfach wirklich Glück. Und dann, ja, wie du meintest, im Winter mit dieser Winterpause, 14 Transferbewegungen im Winter, das ist auch einfach nicht gesund. Und letztendlich werden wir wieder mit einem blauen Auge davon kommen. Und es ist ein absoluter Trugschluss, jetzt zu sagen, dass wir hier nichts weiterentwickeln müssen. Ich finde, Kornetka ist so einer der wenigen, die gerade in dem Verein irgendwie so diese Motivation zeigt, den auch weiterzuentwickeln.
Aufbruchsstimmung, also, finde ich.
Genau, Aufbruchsstimmung, aber dieser Mann, und das hat für einen Beitrag in der Braunschweiger Zeitung gereicht, möchte einen Koch anstellen für die Spieler. Das, also solche Kleinigkeiten, die im Präsidium oder von Sportdirektoren gar nicht bedacht werden, bringt dieser Trainer gerade mit, einen Koch.
Also, ja, vielleicht wurde es bedacht und nicht für nötig befunden, das wissen wir aber nicht.
Das ist doch scheiße. Also, ja, Spieler auch vernünftig essen müssen und dass Ernährung viel mit Leistung zu tun hat, wissen wir jetzt nicht erst seit gestern.
Habe ich auch aus sicherer Quelle gehört, dass das bemängelt wurde. Von den Spielern. Ja, um nochmal positiv was hervorzuheben, bevor ich dann wieder ins Negative gehe, defensiv hat man sich verbessert. Ich glaube, bei 9. bei Expected Goals Against, so hoch waren wir, glaube ich, in den 4 Jahren noch nie. Aber offensiv ist man wieder mit dem Minimum und weniger unterwegs, was zum Überleben ausreicht. Es ist so bieder, was wir machen.
Deutsche Catenaccio.
Wir haben noch weniger XG als Münster. Also tut mir leid, liebe Preußen, aber wir können nicht Jahr für Jahr auf den lieben Gott vorne hoffen. Das funktioniert einfach nicht. Da muss wirklich auch mal ein System reinkommen, was ich Kornetka absolut zutraue. Was gebe ich jetzt für die Saison? Eine 4 minus, glaube ich.
sticht bei mir. Einfach dem geschuldet, dass man mit dem blauen Auge davonkommt und das nicht an der guten Leistung von uns lag, sondern man muss natürlich auch immer gucken, woher man jetzt kommt. Man spielt jetzt das fünfte Jahr, zweite Liga demnächst. Man spielt seit 4 Jahren im Amateurtopf, was nicht gut ist. So, und ich bin jetzt auch mittlerweile satt und wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, mäßig Vetternwirtschaft bei uns, Nepoismus ist ja bei uns auch ein großes Thema, also Marc Fitzner wird weiterhin beschäftigt, Jasmin Fesic, die ich für einen katastrophalen Torwarttrainer halte, wird weiter beschäftigt. Jetzt kommen Gerüchte auf, dass Fabio Kaufmann einen Vertrag verlängern soll mit einer Option, dass er darüber hinaus noch irgendwie im Verein gehalten wird. Ich weiß gar nicht, was der für Qualitäten mitbringen soll.
Ich weiß nicht, es ist halt die Frage, es sind so viele Positionen mit ehemaligen Spielern besetzt.
Ja.
Das kann irgendwann auch, finde ich, nicht mehr gesund sein.
Meine Meinung einfach von außen. Die Frage stellen, hätte ich mit dem keine 15 Bier getrunken und würde nur auf sein Resümee gucken, was er mir gegeben hat, würde ich ihn einstellen, ja oder nein? Und dann antwortet die, also dann muss die Antwort eigentlich lauten nein.
Wir wissen nicht, was er für Qualitäten noch abseits des Platzes hat, aber mir fallen noch keine Positionen mehr ein, wo du ihn noch einbauen U16 könntest.
Oder so.
Ja, das ist, ich wehre mich gerade auch, ist für mich auch so ein Prinzipding geworden, dass ich einfach keine ehemaligen Spieler mehr im Verein haben möchte, weil es einfach schon so viele davon gibt und das Ergebnis sehen wir ja Woche für Woche auf dem Platz und infrastrukturell etc. Ich glaube, wir können weitergehen, oder?
Genau. 4-, hast du einen Verein, wo du jetzt unbedingt hin willst?
Ja, doch, wir gehen mal nach Darmstadt.
Okay. Darmstadt ja so ein bisschen, wenn man sich so den Anfang der Saison anguckt, man ist ja aus einer katastrophalen Rückrunde gekommen, 24-25, hat sich, finde ich, ordentlich verstärkt, hat es auch wieder geschafft, so diesen Florian Kohfeldt-Fußball wiederzuleben, dieses atemberaubende, viel Chaos auch, aber auch immer so mitreißend, hatten auch eine ganz ordentliche Hinrunde. Und dann wie letztes Jahr hat man sich das alles eingeschissen mit der Rückrunde.
Ja, auf jeden Fall. Also die Hinrunde mit 33 Punkten, da war man, glaube ich, auf Platz 3. Das war super. Sie waren vor allem zu Hause ja unfassbar stabil. Da haben sie ja einen nach dem anderen kurz und klein geschossen.
Ja.
Und dann kam halt dieser krasse Einbruch in der Rückrundentabelle. Sind sie 16. 19 Punkte in der Rückrunde nur geholt. Das ist fast die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr schon, aber naja, es fehlen halt viele Punkte. Vor allem in den letzten 9 Spielen konnte man kein einziges gewinnen. Das liegt natürlich auch daran, dass man irgendwann auch mit einem Kader rumlief, der den Begriff Kader eigentlich nicht mehr verdient hatte. Wir haben unfassbar viel Verletzungspech gehabt. Dazu auch Leistungsträger, die sich dann verletzt haben, wie einen Marseiler. Hornby hatte immer mal einen zwickenden Muskel, Kleinigkeiten. Und ja, auch in der defensiven Pfeifer ist, glaube ich, auch mal ausgefallen. Oder es ist eigentlich schwieriger, einen Spieler zu finden, der nicht ausgefallen ist, so rum.
Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich glaube, nur Marcel Schuhn war nicht verletzt diese Saison.
Das könnte sogar sein. Also, da hatten sie schon arg mit zu kämpfen, außerdem mit Auswärtsspielen, in Anführungszeichen, sind 9. in der Auswärtstabelle, aber wenn du halt lange im Aufstiegsrennen bist, ist 9. in der Auswärtstabelle halt wahrscheinlich nicht genug, weil zu Hause haben sie eigentlich den Großteil weggemacht. Ich glaube,
sie haben nur knapp die Hälfte der Punkte geholt, auswärts wie heim.
Ja, sie haben halt auch zu Hause nur 2-mal verloren. Sie sind gegen Hannover das Spiel verloren und jetzt am letzten Spieltag gegen Paderborn. Sind natürlich dann auch in dem Moment so direkte Konkurrenten gewesen. Also Paderborn jetzt am letzten Spieltag nicht mehr. Haben sie gegen eine Top-5-Mannschaft gewonnen? Sie haben in Hannover gewonnen. Sie haben auf Schalke verloren und zu Hause unentschieden gespielt. Paderborn weiß ich nicht.
Schalke im DFB-Pokal geschlagen, aber das zählt ja nicht.
Das ist ja egal.
Bringt ja nichts. Nee, sonst gegen so Top 3, 4, 5 Mannschaften eher nicht.
Ging er wenig, ne?
Nee, ging er wenig. Und allgemein ging sehr, sehr wenig jetzt in den letzten Wochen. Also seit März hat man, Mitte März hat man nicht mehr gewonnen. Letzter Sieg war der 7. März gegen Kiel. Du hast angesprochen, 16. in der Rückrundentabelle. Wenn man jetzt in den Sommer reinguckt, boah,
ich bin noch nicht ganz fertig mit der Saisonanalyse. Also okay. Offensiv fand ich auf dem Papier sehr gut. 35 Tore aus dem Spiel, 17 Standards sind sehr stark. Das sind die viertmeisten Tore. Wenn man XG allerdings in Betracht zieht, sind nur 10. Und auch wenn man sich andere Statistiken anguckt, was Chancenerzeugung angeht und zum Beispiel Ballkontakte im 16er, im Vergleich mit Paderborn und Hannover zum Beispiel, was ja die Konkurrenz war, da sind sie auch schon hinten dran. Die spielen halt gerne die langen Bälle, das hat man auch im Spielstil von Pfeiffer vor allem gesehen. Aber offensiv hat es dann auch nicht ganz gereicht, um dann ganz oben anzugreifen. Defensiv sieht es genauso aus. Auf dem Papier 5 wenigste Gegentore, XG dann aber auch wieder die 14 meisten. Also man hat da auch irgendwo überperformt eine Zeit lang und das ist dann am Ende hin halt weggekracht.
Ja, ich finde auch, dass Marcel Schuhn eine sehr, sehr gute Saison hatte. Hatte ich ja so ein bisschen kritisch gesehen vor der Saison. Würdet ihr aber sonst in allem zustimmen, um jetzt wieder auf die Zukunft so ein bisschen zu blicken. Ich weiß nicht, wie lange man auch mit Florian Kohfeldt weitermachen kann, möchte, weil es jetzt, man hat ja zumindest jetzt 2 Saisons, wo es hinten raus immer sehr, sehr schlecht lief oder eng wurde. Und ich glaube, das, was ihm so ein bisschen zum Verhängnis werden könnte, ist, dass jetzt im Sommer, glaube ich, schon ein großer Kaderumbruch vorsteht. Also so Identifikationsfiguren wie ein Fabian Holland verlassen den Verein. Marcel Schuhn wird auch nicht jünger, obwohl mit 33 jetzt heute immer noch okay ist. Die ganze Offensive hat wahrscheinlich Angebote, also Hornby, Liedberg, Corridor, vielleicht auch Marco Richter. Marseiler hat man in Anführungszeichen das Glück, dass er sich das Kreuzband gerissen hat, dass er vielleicht dann eher da bleibt. Ich finde, Akiyama hat genug gezeigt, um sich für Höheres zu empfehlen. Magdiz hatte eine Top-Saison. Ich glaube, da kann richtig was wegbrechen bei Darmstadt. Und dann muss man natürlich überlegen, ist Florian Kohfeldt für dich der Trainer, auf den du dein Kader jetzt komplett ausrichten willst, indem du in die Zukunft gehen willst.
Ja. Haben sie aber auch schon Nägel mit Köpfen gemacht, weil sie haben ihn ja im Mai verlängert. Das heißt, auch. Da war man sich dann wohl schon sicher und traut ihm das dann auch zu, da wieder eine neue Truppe zu formen, weil ich gehe da auch voll mit, dass sie da ja den einen oder anderen abgeben werden müssen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie die Vertragssituation bei den einzelnen Spielern aussehen. Kannst natürlich auch Geld einnehmen und reinvestieren. Ist halt immer die Frage, wen bekommst du dann?
Ja, das ist so das Ding. Weil wie sieht denn so dein abschließendes Fazit aus?
Also Entertainment-Faktor war 1+. Das war immer top. Hat immer Spaß gemacht. Konstanz, vor allem in der Hinrunde war es halt richtig gut. Da hatten wir auch eine Phase, wo wir gesagt haben, Darmstadt ist für uns gerade Kandidat Nummer 1, weil sie halt wirklich am stabilsten waren. Das darf man nicht vergessen. Hinten raus haben sie sich halt komplett kaputt gemacht. Da, also ich war eigentlich so bei 2-. Da ich aber den Entertainment-Faktor doch ein bisschen mitgewichten will, gebe ich auf eine 2. Und man darf auch nicht vergessen, die Saison, die sie davor hatten, wo sie herkommen.
Ja, ja, ist da natürlich auch immer so ein bisschen das Prinzip, wie so das Anspruchsdenken bei Darmstadt ist. Ich habe jetzt eine 3+ gegeben, einfach aufgrund der dann doch sehr, sehr schwachen Rückrunde, weil man sich das halt alles selber verbaut hat, obwohl man vieles in der eigenen Hand hatte und das jetzt auch nicht zum ersten Mal. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich dann doch sehr, sehr stark finde.
Das ist so eine Frage, wo steht Darmstadt in der Hackordnung der zweiten Liga? Also ich sehe halt auch bei Transfers, wenn jetzt gute Spieler in die zweite Liga wollen oder sich dafür anbieten, sehe ich Darmstadt halt auch nicht auf den ersten 3 Plätzen, glaube ich. Da fallen mir schon noch 2-3 andere Mannschaften ein, die ich noch irgendwie vor ihnen sehe.
Ja,
also stimmt. So von der Vereinsgröße, so wie man es so wahrnimmt, also Größe ist natürlich dann auch nicht alles, sehe Elversberg und Paderborn, aber ich glaube, man kann mit dem 5. Platz in Darmstadt schon ganz gut leben, oder?
Kann ich mir auch vorstellen. Ich finde, Darmstadt gehört immer, wie so Paderborn, zum erweiterten Aufstiegskreis.
Dieses Jahr, zumindest letztes Jahr ja dann wieder nicht, ne?
Ja, genau.
Da ging es ja in die andere Richtung.
Aber also dieses Jahr habe ich sie schon, jetzt nicht als Aufsteiger, ich glaube, ich habe sie nicht als Aufsteiger getippt, ich kann kurz nachgucken.
Auf gar keinen Fall haben wir sie als Aufsteiger getippt.
Nee, darauf könnt ihr euch auch freuen. Wir machen ja in ein paar Tagen schon dann die zweite Folge hiervon. Und da habe ich mir in Akribie die Hot Takes und ganzen Prognosen von vor der Saison rausgeholt. Und ich sag's mal so, wir kommen nicht gut weg.
Das wird katastrophal.
Ich weiß nicht, soll ich so einen kleinen Sneak Peek schon mal reingehen?
Nee, okay, gut. Ich möchte eigentlich, wollte ich auch gar nicht wissen, was ich gesagt habe. Ich wollte mich eigentlich überraschen lassen.
Alles gut. Gut, genau, du hast zwei gegeben?
Eine 2, weil es halt spaßig zum Angucken war. Und eine Zeit lang auch erfolgreich.
Ich habe eine 3+ gegeben, weil es mich irgendwann genervt hat, Darmstadt zu sehen.
Okay.
Also vor allem die Rückrunde dann.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Genervt.
Wer ist denn so am meisten genervt? Wir, die Fans, die Verantwortlichen, die Spieler, der Trainer? Wer ist bei Hertha in Berlin am meisten genervt?
Das ist die gute Frage. Wollen wir erstmal die Note machen, ohne irgendwas zu besprechen?
wollen wir richtig hart direkt reingehen? Finde ich gut eigentlich. Ich gebe eine 5.
5 minus mit Tendenz zu 6. Also okay. Eine 5 minus, weil eine 6 ist, dann wären sie im Abstiegskampf wo vielleicht sogar abgestiegen. Genau. Aber also eine 6 hat eigentlich nur eine Mannschaft verdient und die kommt erst nächste Woche.
Also 5 minus. Aufgrund des Tabellenplatzes bin ich noch bei 5, weil es ist irgendwo in der Nähe. Boah. Man muss aber auch sagen, man hat, finde ich, gute und große Transfers auf dem Papier gemacht im Sommer. Man hatte eines der spannendsten Talente kurz mal aus den Armen geschüttet, die es gab, mit Kenneth Eichhorn. Und man hat es nie geschafft, richtig im Aufstiegskampf eine Rolle zu spielen. Zu keinem Zeitpunkt.
Nee, und da kommt auch meine 5 minus her, weil man hat sich im Sommer dahingestellt.
Ja.
Und als Verein gesagt, pass auf, wir haben hier richtig Geld locker gemacht, wir haben einen großen Etat, wir wollen hoch. Mhm. Und du hast es nicht, am Anfang warst du ja sogar im Abstiegskampf, weil du richtig schlecht gestartet bist. Dann hattest du diese 7-Siege-Serie, wo du immer 1-0 gewonnen hast, wo im Normalfall ist das dann eine Serie, wo du 3 gewinnst, einen Unentschieden und 2-mal verlierst, wenn man sich die Spielverläufe anguckt. Mhm. Haben sie natürlich nicht. Das spricht vor allem für die Defensive, die absolut überperformt hat. Dritter bei Gegentoren, aber XG 13. 11 Tore besser als erwartbar. Das spricht halt vor allem dann auch für Tjaak Ernst, der, finde ich, noch einen Schritt gemacht hat. Der wäre jetzt für mich ein klarer Kandidat für einen Bundesliga-Wechsel.
Da kommen, finde ich, einige in Frage. Und das ist das Problem. Das ist eine Entwicklung, auf die man lange bei vielen Spielern gehofft hat. Ist halt normal bei Entwicklung. Irgendwann kommt halt vielleicht dieser Knoten. Ich nenne jetzt einmal ein paar Namen, die sich, finde ich, deutlich weiterentwickelt haben. Es ist ein Tjaak Ernst, es ist ein Linus Gechter, von dem ich den Schritt auch nicht mehr erwartet habe. Martin Dardai hatte eine super Saison in der Innenverteidigung. Kenneth Eichhorn muss man nicht erwähnen. Ich finde, Winkler hat es auch wieder gut gemacht. Cuisance hat es auch wieder gut gemacht. Fabian Reese natürlich auch. Das Problem ist halt nicht so ganz auf dem Platz, sondern halt ja, so knappe 3 Meter an der Außenlinie, nämlich Stefan Leite mit seinem defensiv geprägten Umschaltfußball wird es schwer dann irgendwie in der Liga, weil Mannschaften aus Prinzip, großer Verein kommt, große Spieler kommen, die können Fußball spielen, wir stehen erstmal ein Stück tiefer, hat man meistens weniger Platz. Man hat es auch erst später geschafft, oder nicht später geschafft, aber man hat auch Fabian Reese nicht von Anfang an in der Saison so richtig ins Laufen bekommen, das kam dann erst so über die Saison. Problem dann auch offensiv, man hatte nicht so diesen 15-Tore-Stürmer, das hat man mit Kovnatski und Gröning wahrscheinlich erhofft, die kamen überhaupt nicht, am Ende war wieder Lukas Schuler da im Sturm, der auch Fluch und Segen zugleich ist. Und man endet mit der Saison, da sehr, sehr viel Frust bei den Fans ist, weil man sich auch einfach ganz schlecht verkauft hat am Ende. Es steht ein riesen Ausverkauf und Umbruch im Sommer an. Es war eigentlich die Chance, mit einem sehr entwicklungsfähigen Kader, die alle Erstliganiveau haben am Ende der Saison, auch in die erste Liga zu gehen, um sie halten zu können.
Ja, das Problem hast du schon angesprochen. Für mich ist es Stefan Neitel. Ich gucke mir diese Statistiken an und dann denke ich zurück, 2 Jahre oder 1 Jahr zurück, und das ist genau das Gleiche, was in Hannover auch war. Es sind genau die gleichen Statistiken. Also sie sind offensiv, tun sie sich schwer in der Chancenkreierung. Da sind sie irgendwo im Mittelmaß. Die Defensive ist irgendwo gut, aber auch nicht überragend. Und dann kommt halt so ein Platz. Was ist das? 6., 7., was sind es denn geworden?
6.
Und man hat sich, finde ich, nie eingestanden, dass man im Aufstiegskampf nichts zu suchen hat. Also man hat sich dann von diesen 7 Spielen blenden lassen, die man dann 1-0 gewonnen hat. Dann hat man das Saisonziel irgendwann angepasst. Dann wurdest du von Paderborn komplett überrollt in der Rückrunde. Und du hast nie die Wurzel des Problems gepackt, nämlich nicht nur auf die Ergebnisse zu gucken, sondern auch mal auf den Spielstil und wie Hertha mit Ballbesitz agiert. Und das war einfach träge und langweilig. Vor allem zu Hause war es fürchterlich.
Ja.
Und ja, letztendlich ist das logische Ergebnis, nachdem du deine ganzen Saisonziele allesamt verpasst hast und einen peinlichen Auftritt am letzten Spieltag hingelegt hast, dass du dem Trainer eine Jobgarantie gibst.
Ja, das ist ganz peinlich. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, oder ich habe versucht, das nachzugucken, dass es so eine gewisse Korrelation gibt zwischen Stefan Leite und schlecht funktionierenden Stürmern. Okay. Weil mit Gröning hat man ja jemanden geholt, ich glaube, der hat 22 Mal in der dritten Liga geknipst. Man hat Kovnatski geholt, der zwar ein schwieriges Jahr in Bremen hatte, aber er trotzdem in der zweiten Liga eigentlich alles zerschraubt hat. Das hat mir so zum Nachdenken gemacht, weil Nicolo Tresoldi beispielsweise bei Hannover damals, der hat auch nicht gescored. Obwohl jeder immer dachte, dass er ein großes Talent ist. Jetzt bei Brügge hat er, glaube ich, 20 Tore. Bei Hannover hat er in beiden Saisons beides mal 7 aufgelegt. Das ist jetzt zu wenig eigentlich für einen guten Stürmer. Und ich weiß nicht mehr, wer noch bei Hannover rumgelaufen ist.
Harvard Nielsen halt, aber gut. Kannst du ja von Harvard Nielsen auch keine 20 Tore erwarten.
Genau. So, und das eine bedingt sich ja auch irgendwie mit dem anderen. Wenn du offensiv wenig kreierst, dann hast du meistens auch Stürmer in einer schlechteren Abschlussposition und dann schießt man dementsprechend weniger Tore. Und wie du meintest, dass man ihm eine völlig unverständliche Jobgarantie gibt über den Sommer hinaus, ist unverantwortlich in allen Maßen, weil du jetzt einen riesen Umbruch im Sommer haben wirst und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du den Kader auf Stefan Leite zuschneidest, weil das einfach nicht gut ausgehen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht mehr gut ausgehen kann, und wir kommen gleich dazu, aber du hast beispielsweise einen Knier, der jetzt gerade frei geworden ist, mit einem sehr interessanten Spielstil. Man hat Tobias Strobel, glaube ich, von Ferl, der einen super, super Ball spielt. Man hat sehr, sehr viele interessante Spieler und du holst dir wirklich eine so graue Maus da rein,
ja,
oder behältst sie drinne. Es ist unverantwortlich. Hertha baut sich gerade selber wieder ab.
Hertha wirtschaftet sich seit Jahren runter.
Ja.
Und das ist jetzt hier der nächste Schritt. Deshalb komme ich auch auf meine 5-. Und ja, jetzt hast du mit Kniat schon angesprochen. In Bielefeld haben wir auch heute im Programm. Da können wir auch nochmal hingehen. Da müssen wir gleich erstmal den Elefanten im Raum ansprechen, weil Mitch Kniat ist nicht mehr Trainer bei Bielefeld. Überraschend. Also habe ich nicht kommen sehen.
Ja, kam sehr überraschend. Ich glaube, die so Aussage, die hängen blieb, dass man verschiedene Zukunftsplanungen hatte, Zukunftsperspektiven.
Sie haben sie auseinandergelebt.
Ja, so klingt das ein bisschen, ne? Also ja. Mitch Kniat schläft auf der Couch und weiß nicht, Bielefelder Vorstand schläft im Bett und sie sehen sich nur zum Frühstück und am Ende zum Arbeiten oder so.
Ja, der eine will den Job im Ausland, der andere nicht.
Ja.
So wirkt das.
Dann hast du dann perfekt zusammengefasst. Kam sehr überraschend für uns beide, weil man ja eigentlich aus Bielefelder Sicht das Ziel, was man vor der Saison erreichen wollte, erreicht hat. Man ist in der Liga drin geblieben, man hat sich den Profitopf gesichert, was auch wichtig ist, nochmal für ein paar Einnahmen. Man hat es auch geschafft, weil man hat ja auch vor der Saison so ein bisschen so schon die Erwartungshaltung an Bielefeld, weil sie halt nicht dieser typische Aufsteiger waren, weil man sehr, sehr viel Geld auch durch die DFB-Pokal-Einnahmen hatte. Man ist auch sehr gut gestartet, also das erste Spiel gegen Düsseldorf, das war ja Wahnsinn, konnten dadurch so den Schwung ein bisschen halten. Irgendwann hat man dann aber auch gemerkt, Mannschaft könnte sich besser auf Bielefeld einstellen, es hat sich so ein bisschen der Trott eingeschlichen, man hat dann auch nicht mehr gepunktet, man kam nicht mehr ins Punkten und da wurde es hinten raus recht eng. Letztendlich konnte man aber die Klasse halten, weil man auch immer noch auf das Stadion an der Alm zählen konnte, was ein großer Faustpfand war für Bielefeld auch wieder in dieser Liga. Wie es jetzt im Sommer weitergeht, ist natürlich fraglich. An sich würde ich aber sagen, dass die Bielefelder dann doch letztendlich zufrieden sind mit der Saison.
Gehe ich mit, und sie hätten es gar nicht so spannend machen müssen, weil sie haben, glaube ich, mit am meisten underperformed, weil laut XG-Tabelle wären sie Fünfter gewesen. Diese Tabelle ist natürlich auch nicht immer alles, weil die haben nur 2 Tore mehr kassiert als prognostiziert und das sind dann auf einmal 10 Punkte mehr, weiß ich nicht. Aber sie hatten eine Offensive, zumindest im ruhenden Ball, die mit zur Ligaspitze gehörte. 19 Standardtore, auch 9 Elfer. Nach XG-Werten sind sie weit oben dabei. Ballbesitz hatten sie recht viel, den wollten sie aber eigentlich gar nicht, weil Mannschaften irgendwann verstanden haben, dass man Bielefeld den Ball geben muss. Nichtsdestotrotz, auch so bei der Chancenkreierung und vor allem beim Eindringen in den 16er war man halt sehr stark, da sind sie auf Platz 3, also hinter Hannover und Paderborn, meine ich. Für einen Aufsteiger sind das überragende Werte.
Ja, so eine Qualität, die sich immer schwer in Zahlen niederschlagen lässt, aber so diese Bounceback-Qualitäten, also viele Tore in der Nachspielzeit, viele Tore, wenn man schon dachte, das Spiel ist jetzt vorbei, also dass sie einfach immer wiedergekommen sind, um sich Punkte zu holen.
Ja, oder viele Tore, wo du auch irgendwie einen anschießt, der Ball springt zum nächsten und dann stehst du halt richtig, aber das ist ja auch kein Glück irgendwann, das ist ja auch einfach dann gute Strafraumbesetzung, dass du halt da bist, wach im Kopf, das würde ich Bielefeld auf jeden Fall attestieren. Also sie hätten eigentlich schon früher den Klassenerhalt klar machen können. Und das Minimalziel Klassenerhalt haben sie erreicht. Deshalb große Enttäuschung würde ich noch nennen. Marvin Melem, gar keine Rolle gespielt. Da habe ich mir viel mehr erhofft. Ansonsten, weiß ich jetzt nicht, worauf will ich hinaus? Also Kniat hat einen klaren Spielstil, das ist auch immer positiv. Wenn ich eine Mannschaft greifen kann in 2-3 Sätzen, das spricht immer für die Mannschaft, finde ich. Also hohes Pressing, Intensität, am besten schnelles Umschalten und brutal gefährliche Standards. Das wäre so Bielefeld in meiner Beschreibung. Und letztendlich haben sie da einen guten Platz geholt. Etwas knapper als nötig, aber ich würde da auch eine 3+ geben vielleicht.
Ja, da haben wir sogar einen kleinen Wechsel, weil ich gebe eine 2. Also natürlich hätte man sich irgendwo noch verbessern können. Ich finde aber, wie Bielefeld aufgetreten ist, eigentlich fast durchweg positiv. Ich finde neben Grodowski, der hat ja, ich glaube, 12 Tore gemacht, für mich der beste Spieler bei Bielefeld ist Monyo Mamolu, der wahnsinnig gut war. Würde mich auch wundern, wenn Bielefeld den über den Sommer hinaus halten könnte, weil da, glaube ich, viele Interessenten anklopfen. Genauso wie bei Grodowski und Kersken, glaube ich. Aber ich kann Bielefeld nichts vorwerfen. Sie haben sich super verkauft. Sie sind eine Bereicherung für die Liga, sowohl fantechnisch als auch fußballerisch. Muss man jetzt gucken, wie es aufgefangen wird, das Loch kniert. Wird man dann sehen, aber ich gebe da eine 2.
Ja, was hältst du denn von der Trennung jetzt? Also ich finde, wie sie es geschrieben haben, ist es halt nachvollziehbar. wenn man dann sich zusammensetzt und analysiert und du merkst, der eine möchte in die Richtung, der andere dann in eine andere Richtung, wenn man dann wirklich keine Schnittmengen mehr hat, dann wird es in nicht allzu ferner Zukunft halt Reibereien geben. Oder dann wird es schwierig.
Ja.
Ich finde es dann konsequent.
Das glaube ich auch. So, mich hat das erst so ein bisschen stutzig gemacht, weil ungleiche Zukunftsansichten, also bei einem Fußballverein hat ja jeder die gleiche Zukunft, nämlich Erfolg. Also Knie sagt ja jetzt nicht zum Vorstand, oder der Vorstand sagt nicht zu Knie, oh, wir würden eigentlich gerne nächstes Jahr nochmal dritte Liga spielen. So, also das passiert ja nicht.
Ja, es geht ja um die Art und Weise.
Wenn genau, ich glaube, da gab es dann Probleme, wie es auch transfertechnisch aussieht, wie man sich vielleicht noch entwickeln möchte, könnte. Und ich glaube auch schon, und ich finde auch, dass Kniert in den letzten Jahren genug gezeigt hat, um auch in Anführungszeichen ein Ego aufzubauen, um zu sagen, pass auf, vielleicht entwickle ich mich gerade auch schneller, in Anführungszeichen, als der Verein es mir zulassen würde. Man weiß ja letztendlich nicht, von wem dieser Anstoß kam. Finde es aber auch richtig, dass man sich nicht beispielsweise als Verein zum Hund macht und sagt, oh, bitte, bitte, Kniert, bleib doch. Und dann einfach unnötig Geld im Sommer verbrennt, sondern bei der Linie bleibt. Wie du meinst, also es klingt so nach einer sehr erwachsenen Trennung.
Ja, die gehen ja auch im Guten auseinander, die bleiben befreundet. Ja. So klingt
es. Genau, das ist wie das getrennte Pärchen, mit dem du zum Spielabend gehst.
Ja, genau. Aber einer ist trotzdem traurig. Ja, deshalb solide erste Saison in der zweiten Liga. Nächstes Jahr kann man drauf aufbauen.
Mhm.
Dann gehen wir ruhig mal weiter. Wie viel haben wir noch über? Ich habe keinen Überblick mehr. Uns fehlen noch zwei Vereine. Zwei. Ne?
Genau, zwei. Wir können jetzt entweder nach oben oder nach unten gehen.
Aber wir gehen geografisch in die ähnliche Richtung.
Ja, bei beiden Vereinen.
Wir bleiben auch in der Region.
Also willst du zu Münster?
Ja.
Gut. Dann
wie hast du daraus jetzt Münster entschieden? Hättest du auch genauso gut Paderborn sagen können.
Ja.
Das ist auch die gleiche Region.
Ja, deswegen habe ich mich jetzt einfach hier für Münster entschieden.
Weil gibt es da einen Ostwestfalen-Westfalen-Konflikt? Gibt es bestimmt, oder?
Weil Münster als Bielefeld-Münster ist doch Derby, oder nicht?
Ja, natürlich. Aber Münster ist ja Westfalen, Bielefeld ist Ostwestfalen und Paderborn ist auch Ostwestfalen, oder?
Oder ist das schon Ostfalen?
Boah.
Weiß ich nicht, weil, also Braunschweig ist ja Ostfalen, glaube ich.
Ja, dann ist Paderborn es nicht.
Ja, ich weiß ja nicht, wie weit das Ostfalische Reich irgendwie geht.
Das Ostfalische Reich.
Folgentitel.
Auf jeden Fall. Ich mache jetzt Maps auf. Ich gucke mir das jetzt an.
Ja, mach das
jetzt an.
Gerne.
Paderborn ist etwas südlicher, auf jeden Fall. Nein, also wenn Münster ist Westfalen, das steht ja auch am Bahnhof dran. Bielefeld ist ja Ostwestfalen und da Paderborn, so keine Ahnung, was ist das, 30 was Kilometer genau, südlich liegt, ist es auch Ostwestfalen.
Was genau ist Porta Westfalica?
Das ist ein Ort.
Das
ist ein Ort an der A2, aber der klingt verdammt cool.
Der klingt cool. Gerne waren, Leute, die
schon waren, Porta
Westfalica. Ja?
Naja, der Name ist ja auch romanisch. Das war auf jeden Fall die Römer, oder?
Ja,
so
ja
vom Namen.
Klingt danach, ja.
Würde ich schon sagen. Ja, wenn ne, Paderborn ist Südostfalen. Südostwestfalen. Ist ja südlich als Bielefeld.
Südostwestfalen.
Ja.
Ne, aber nördlich.
Was dann Nordfalen ist Osnabrück.
Ja, gut. Hör mir auf.
Jetzt haben wir alle gegen uns aufgebracht.
Ja. So oder so, Münster liegt irgendwo da.
Nee, Dortmund haben die alle da in ihrer Bio stehen.
Nee, Dortmund. Ja, sehr schön. Bei Münster, letzte Saison hat man sich den Klassenerhalt gesichert mit einem Spielstil, der nicht jedem Menschen zu Gemüte steht, der aber dann irgendwo auch für Punkte und Erfolg gereicht hat. Jetzt hat man sich im vergangenen Sommer neu aufgestellt mit Alex Ende. Ich finde, Münster hat sich vor der Saison unglaublich frisch angefühlt. Also man hatte so eine neue Ära, man hatte so Ballbesitz, Fußball, dann hat man gesehen, wie schnell sich das Stadion entwickelt. es hat sich alles so irgendwie, es hat sich angefühlt wie so das nächste Elversberg oder was sich auf einmal so schnell rasant entwickelt und dann auch schnell sich einen Platz im Mittelfeld sichern würde.
Ich kann mich daran erinnern, als wir das Spiel in Münster hatten, das war so der 9. Spieltag und wir da so chancenlos 3-1 verloren haben und da habe ich schon große Töne geschwungen, der nächste Verein, der an uns vorbeizieht etc. Ja, letztendlich war es, ich will nicht sagen eine Ente, weil sie investieren ja auch in Steine. Ja,
es war Ende, war das.
Oh. Boah, ich kann das nicht mehr. Bin so froh, dass Alex Ende nächstes Jahr nicht in diesem Podcast ist.
Das weißt du nicht. Nicht mit Sicherheit.
Nein, nicht mit Sicherheit. Aber wenn er bei Düsseldorf jetzt rausfliegt, er ist zweimal abgestiegen und fliegt dann raus. Ich glaube nicht, dass dann noch ein zweitliges in naher Zukunft da zuschlägt.
Aber also Schwarz ist schon 800 Mal abgestiegen.
Nein, ich wollte sagen, sie investieren in Steine. Das ist auch immer wichtig. Ich find's unglaublich schade, dass wir die... Warum lachst du?
Nee, alles, weil sie auch das Stadion bauen, brauchen wir auch Steine.
Ja, natürlich, das meine ich doch.
Ach so, ja gut.
Das sind Steine. Oder Betonpfeiler.
Ich dachte, metaphorische Steine.
Nein, das sind physische Steine, meinte ich. Oder okay. Betonpfeiler. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Jedenfalls war es dann so ein bisschen wie so eine Hüpfburg, wo du den Strom abdrehst. Das fällt in sich zusammen.
Ja,
finde ich. Da irgendwann hatten halt Mannschaften auch da den Dreh raus, wie es geht gegen Münster. Mhm. Und zwar den Ball überlassen. Da haben sie dann den 8 meisten Ballbesitz gehabt. Aber 16. bei erzielten Toren und 17. bei den erwarteten. Letzter bei erspielten Großchancen und 17. bei Ballkontakten im 16er. Das heißt, der Ballbesitz hat einfach in ungefährlichen Zonen stattgefunden. Hinten hatte man dann nicht die Qualität, um die Umschaltbewegung der Gegner dann zu stoppen. Da war man dann zu anfällig. Und mit Alois Schwarz hat man sich dann beerdigt.
Gehe ich mit. Für mich war so das größte Manko, also klar, defensiv hat man sich auch nicht immer perfekt verkauft. Es war aber okay. Ich fand aber vor allem, dass offensiv eigentlich ja nur Batista Meier und in Abstrichen noch Jorre Hendricks irgendwie Teil dazu beigetragen haben. Der beste Torschütze ist Etienne Amenido. Ich glaube, der hat 3 Tore nach Einwechslung gemacht. Aber dann kommt auch schon Batista Meier und Jorre Hendricks. Also es hat halt so ein Stürmer gefehlt. Also Rondic hat 2 Tore, da hat Jannis Heuer mehr. Fehlt halt, vor allem wenn du offensiv oder einen Ballbesitzfußball spielst, brauchst du dementsprechend auch irgendwo einen Abnehmer oder einen Stürmer, der die Dinger dann auch im Endeffekt reinmacht. Du hast gesagt, mit Alois Schwarz hat man sich dann am Ende komplett beerdigt, fand ich auch, weil auch dieser drastische Philosophiewechsel an einem Zeitpunkt, wo du schon mit dem Rücken an der Wand standst, überhaupt keinen Sinn gemacht hat.
Ja, du,
zu sagen, wir müssen eigentlich jetzt reagieren, wir müssen agieren, wir müssen Tore schießen, wir müssen Punkte holen und dann holst du Alois Schwarz und in den ersten 3 Spielen hast du einen akkumulierten XG von 0,3.
Ja genau, du konntest deinen Vorsprung halt nicht mehr verwalten mit einem Punkt hier und einem vielleicht glücklichen 1-0 da, du musstest halt einfach Spiele gewinnen und das war dann einfach auch nicht mehr möglich, wobei sie sich lange dagegen gestemmt haben.
Ja.
Also sie hatten dieses Spiel gegen Bielefeld zu Hause, wo sie einfach gepennt haben in den entscheidenden Situationen. In Hannover haben sie alles dafür getan, da Punkte zu holen. Hat ja auch geklappt, einfach zumindest.
Mhm.
Ja, aber Münster, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das hätten auch wir sein können. Ohne Stürmer.
Ja, ja.
Es hätte auch genauso gut uns treffen können. Ja, deshalb, Münster ist halt abgestiegen, hatte ich vor der Saison, glaube ich, auch so gesagt.
Soll ich nachgucken?
Nee, wir werden es nächste Woche sehen, ich meine aber. Spielerisch war man halt mutig. Ich versuche gerade meine Note mir zusammen zu reimen.
Ich kann ja vorlegen, wie du meinst, man war vor der Saison mutig. Ich muss auch sagen, ich habe mich vielleicht auch ein bisschen blenden lassen. Ich habe jetzt eine 4- gegeben. Ich hatte gerade noch eine 5, aber ich gebe eine 4-, weil ich eine 5 irgendwie nicht vertreten kann, weil mir dafür so dieses krachend gescheitert fehlt. Also man hat sich irgendwie gestemmt, aber es war irgendwie auch die typische Zweitliga oder die zweite Saison eines Aufsteigers. Man hatte Aderlass, den man nicht ganz verkraften konnte. Man hatte einen neuen Spieß, den man nicht schnell genug auffangen konnte. Und deswegen ist man halt so
einfach
reingerutscht.
Also wenn man das Dresden-Spiel ausklammert,
ja,
waren es eigentlich auch immer enge Spiele.
Ja.
Ja, das gibt's so. Ja, da, eine 4.
Ja.
Weil es für mich keine Überraschung war, dass es in die Richtung gehen kann.
Mhm.
Und wie man sich verkauft hat, fand ich weiterhin gut. Und den Elversberg-Auswärtsblock am letzten Spieltag abgestiegen noch voll zu machen, gibt auch nochmal einen kleinen Bonus und dann komme ich auch eine 4. Ja.
Perfekt. Dann haben wir jetzt noch einen Verein übrig in der gleichen, wie wir gerade geklärt haben, Umgebung. Und zwar den SC Paderborn, der sich nach Relegation endlich Erstligist schimpfen kann. Vor der Saison gab es ja schon viele Fragezeichen. Mit dem Abgang von Lukas Kwasniok, mit der Verpflichtung von Ralf Kettelmann. Man hat auch im Sommer in Anführungszeichen sehr bodenständig auf dem Transfermarkt wieder gearbeitet, also so ein bisschen wie man Paderborn kennt. Man hat seinen Kader stark verjüngt, man hat den jüngsten Kader. Ich glaube 23,6 Jahre waren es.
Ich wusste nicht, ob es der jüngste war. Ich hatte es als zweitjüngster oder jüngster im Kopf. Auf jeden Fall sehr jung. Und dem Stil ist man sich eigentlich treu geblieben, den Kwasniok so ein bisschen etabliert hatte. Man hat mit Kettelmann einfach den perfekten Nachfolger gefunden, der das Fundament genommen hat und hier und da Anpassungen vorgenommen hat. Sie haben immer noch den viertmeisten Ballbesitz, spielen sich viele Abschlüsse, viele Chancen. Vor allem auf den Flügeln haben sie somit das interessanteste Positionsspiel. Also, dass sie da immer einfach mit einem Achter, dem Außenverteidiger und dann dem andribbelnden Innenverteidiger häufig eine Überzahl schaffen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also Paderborn konnte man sich immer gut angucken. Sie waren auch sehr konstant, wenn man sich jetzt, wenn man die beiden Runden nebeneinander legt, waren sie Vierter und Dritter, zweitbeste Auswärtsmannschaft. Ja, viele Tore aus dem Spiel, Standards waren aber auch eine Waffe. Das Mittelfeld hat geliefert, also Obermeier, Kurda und Bauer zusammen mit 19 Assists. Das ist dann halt auch viel, oder das ist dann dankbar für die Stürmer, wenn du eingesetzt wirst, dass du dann die Tore machen kannst. Bilbija war da der Beste mit 15.
Mhm.
Ja, es gibt eigentlich wenig zu kritisieren.
Ja, gehe ich voll mit. Ich habe mir so aufgeschrieben, das ist man hat ansehnlich Fußball gespielt, man hat es am Ende vielleicht auch fast verspielt. Man ist ja dann kurz vor Ende nochmal so ein bisschen rausgerutscht. Ich finde aber, Paderborn hat im Gegensatz zu Hertha genau das geschafft, was Hertha eben nicht geschafft hat, nämlich man hat sich über einen längeren Zeitraum, man hat sich jetzt über 2-3 Jahre diese Spieler aufgebaut und hat es genau im richtigen Moment geschafft, wo sie sich alle wahrscheinlich als Erstligaspieler sehen, dann auch in die erste Liga sie mitzunehmen. Also Laurin Kurda hatte eine Wahnsinnssaison, Bebia mit 15 Toren auch, Brackemann, der jetzt leider zu Augsburg geht, hat sich auch immer weiterentwickelt und das geht eigentlich so durch. Tjaak Scheller, zweite Saison bei Paderborn, super stark entwickelt. Mathis Hansen, auch eine super Saison in der Innenverteidigung gespielt. Castaneda hat auch nochmal, ist immer so ein bisschen schwer zu begreifen, als Sechser fällt er nicht so auf, aber ist immer, finde ich, ein gutes Merkmal. Dann hat man so jemanden wie Ruben Müller, der einfach reinkam, oder auch Mohr, der auf einmal in der Relegation gespawnt ist, wo ich mir direkt dachte, ja, der hat auf jeden Fall gutes Zweitliganiveau.
Marino hat seine erste Profisaison richtig absolviert.
Genau, da ist so der einzige Kritikpunkt, den ich sehe. Man hat halt wirklich so ein bisschen offensiv eine Abhängigkeit gehabt von Bebia. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil sowas braucht man nun mal, um aufzusteigen. Aber vor allem in der letzten Reihe, oder in der ersten Reihe, je nachdem, von welcher Seite man guckt, fehlt mir dann doch so ein bisschen noch der Stürmer. Letztendlich soll es aber auch egal sein, weil sie sind aufgestiegen. Sie haben in den letzten Jahren immer dran gekratzt. Sie waren immer so der Vierte, der nicht mitmachen durfte. Und jetzt freut es mich einfach, dass sie wahrscheinlich mit die schwerste Relegation seit Jahren hatten und es dadurch gezogen haben. Das zeigt doch einfach, was für ein Charakter in der Truppe steckt. Und ich hoffe, man kann sich sehr doll auf Paderborn freuen. Oder ich bin gute Überzeugung, dass man sich auf Paderborn in der ersten Liga freuen kann.
Ja, ich glaube, dass sie budgettechnisch schon limitiert sind. Waren sie ja dieses Jahr auch schon im Vergleich zur oberen Konkurrenz. Deshalb kann man auch nicht erwarten, dass sie jetzt auf allen Mannschaftsteilen perfekt besetzt sind. Ja, ich glaube, dass sie es in der ersten Liga schwer haben werden. Also für mich sind sie dann, glaube ich, schon Kandidat Nummer 1. Jetzt ohne, ja doch, wahrscheinlich schon.
Mit Elversberg wahrscheinlich.
Ja, wo Elversberg traue ich gar nicht über den Weg. Kann ich mir auch vorstellen, dass die da irgendwie so ein Heidenheim-Jahr spielen. Jetzt von vielen stell schon dir mal gehört.
Stell dir mal vor, die machen irgendwie, spielen die international und dann fährt da irgendwie Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid da nach Elversberg.
Ja, gut, da müsste sie ja Champions League für spielen. Aber
ja, oder so Chelsea oder so, die so sind ja auch immer dabei. Porto. Man United.
Ja, ich also für Paderborn auch historisch bedingt, zweimal sind sie hoch, zweimal direkt wieder runter, wird's einfach schwer werden. Und man kann alles da reinwerfen, man hat ja nichts zu verlieren und wenn man nächstes Jahr wiederkommt, freuen wir uns auch wieder. Und okay. Wenn man aufsteigt, kann man auch keine andere Note geben als eine 1.
Gehe ich mit. Paderborn haben wir jetzt auch letzte Folge eigentlich viel besprochen. Und deswegen fällt hier das Fazit ein bisschen kürzer aus. Es gibt aber auch einfach wenig zu meckern, wenn man oben steht. Ist halt, ja, sehr verdient, dass sie jetzt mit aufgestiegen sind und damit hätten wir es, wa?
Ja, ich gucke gerade kurz durch. Schalke, Paderborn, Darmstadt haben wir. Ich glaube, wir haben alle besprochen, alle 9 für heute, ne?
Ja. Dann freut euch auf die nächste Folge schon mal. Die kommt gar nicht mal so weit entfernt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt unser Upload-Plan ist.
Lädst du jetzt einfach hoch oder wenn du die fertig hast, kannst du hochladen, oder?
Ja, kann ich hochladen. Dann haben wir Sonntag, Montag keine. Dann kommt die nächste wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch. Ich glaube eher Dienstag. Daher seid weiter gespannt. Dann haben wir da auch die anderen 9 nochmal. Plus, da gucken wir dann, dass wir da in die Folge noch die Hot Takes unterbringen, die wir so gesagt haben. Sieht nicht gut aus.
Nö. Also, was zum Lachen für euch dann auf jeden Fall.
Da, ja, das ist, ja, war nicht gut von uns. Und daher freut euch auf, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, freut euch auf die nächste. Wir machen hier ganz kunterbunt einfach weiter mit uns und diesem Podcast. Also wir lassen euch nicht alleine, auch wenn der Fußball jetzt mal Pause hat und zumindest der Vereinsfußball. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt euren Dorfverein rein, schreibt uns Kommentare, ihr kennt den ganzen Bums, Mike Werner, du hast das.
Ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Oh, jedes Mal. Die gleiche Leier. Aber muss ja auch gesagt werden. Danke genau. Fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Jo, bis dann.
Tschüss.